Eigentlich so bildlich gesehen kommen wir jetzt so in die Zielgerade. Wir sind ziemlich am Schluss des Briefes angelangt und Paulus bringt nun noch einige kurze Gedanken. Und es ist so, er hebt jetzt an, sich zu verabschieden im Brief. Und wenn man sich verabschiedet, dann möchte man doch noch das sagen, was man jetzt noch ganz besonders wichtig findet. Das muss jetzt noch gesagt sein, bevor ich den letzten Gruß weitergebe. Das möchte ich jetzt dem noch ans Herz legen. Und so dürfen wir auch diese beiden Verse, die wir heute miteinander betrachten, ansehen. Paulus möchte jetzt noch etwas ganz Wichtiges weitersagen. Und ich kann Ihnen zum Vornherein schon gestehen, dass wenn ich mich fortlaufend jetzt den Thessalonikerbrief auslegen würde, ich nicht diesen Abschnitt gewählt hätte. Es gibt manchmal so Abschnitte, da wäre es einem lieb, wenn Prediger aus außenstehende Verkündiger kommen und darüber sprechen. Aber ich will nicht meine Gedanken weitergeben, sondern ich hoffe, dass der Heilige Geist mich leitet, das uns wichtig zu machen und einzuprägen, was dem Herrn wichtig ist. Paulus schreibt im 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Ich habe diese zwei Verse überschrieben mit liebende Anerkennung fördert den Frieden in der Gemeinde. Wir werden zuerst sehen, dass nicht alle gleich sind. Dann werden wir diese liebende Wertschätzung etwas näher betrachten und dann uns noch dem Frieden zuwenden. Mit großer Selbstverständlichkeit geht Paulus nämlich hier davon aus, dass es in der Gemeinde wesentliche Unterschiede gibt. Es ist nicht eine Gleichstellung, sondern es sind verschiedene Aufgaben und verschiedene Verantwortlichkeiten. Wer mehr arbeiten kann und das auch tut, ist deswegen nicht unbedingt heiliger oder in den Augen Gottes gerechter. Paulus war einer, der eine sehr hohe Arbeitskapazität hatte. Und was er auch unverhohlen den Korinthern sagte, in Bezug auf die anderen Apostel schreibt er, aber durch Gottes Gnaden bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, also als meine Apostelkollegen. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Die Gnade Gottes ermöglichte seinen Einsatz. Er erwartete auch nicht, dass die anderen gleich viel arbeiten wie er, dass die anderen die gleiche Arbeitskapazität an den Tag legen. Er hat akzeptiert, dass Kräfte und Gaben verschieden verteilt sind und hat dadurch nicht eine Wertung der Persönlichkeit vorgenommen. Die Menschen sind nicht gleich, weder in der Welt noch in der Gemeinde. Jesus macht sogar bei seinen 12 Jüngern Unterschiede, was auch sehr interessant ist. Er hatte einen engeren, vertrauteren Jüngerkreis und den größeren Jüngerkreis, der aus diesen 12 bestand. Zu diesem vertrauteren, zu seinem engeren Kreis, wo er sich noch mehr öffnete, gehörten Petrus, Jakobus und Johannes, der Bruder des Jakobus. Als Jesus auf den Berg ging und verklärt wurde, nahm er nicht seine 12 Jünger mit, sondern er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit. Sie durften ihn sehen in seiner Verherrlichung. Sie durften Mose und Elia sehen. Sie durften etwas erleben und erfahren, von dem sie nachher nicht einmal den anderen Jüngern erzählen durften, sondern erst nach seiner Auferstehung durften sie das weitererzählen, was sie auf diesem Berg erlebten. So hatte Jesus einen vertrauteren Kreis, dem er auch mehr anvertraute. Oder in Gethsemane, da nahm er auch diese 3 Jünger mit sich. ein Wegstück weiter. Die haben mehr teilgenommen an seinem Kampf, an seiner Not, in seiner Angst. Alle 12 Jünger zählte man zu den Jüngern Jesu. Trotzdem pflegte Jesus zu 3 Jüngern ein besonderes Verhältnis und vertraute ihnen Dinge an, von denen die anderen noch nichts wissen durften. Für mein persönliches Leben ist es nicht von großer Bedeutung, welchen Platz ich bei Jesus und in der Gemeinde einnehme. Entscheidend ist, ob ich ein Jünger Jesu bin. Das ist das Entscheidende. In einem Punkt sind wir Menschen trotz aller Verschiedenheit gleich. Wir sind gleich, wenn es um unser Ansehen bei Gott geht. Wir sind gleich, wenn es darum geht, dass wir Mensch sind. So macht die Bibel deutlich, es ist hier kein Unterschied. Die Menschen sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Egal, ob die Menschen arm oder reich sind, ob sie angesehen sind oder verachtet in der Welt, sie sind allesamt, sind sie Sünder. Ihnen mangelt das, was ihnen vor Gott zu Ansehen verhelfen würde. Wenn es um die Seele des Menschen geht, sind wir alle gleich, da gibt es keine Unterschiede. Alle sind durch die Sünde von Gott getrennt und alle, ob angesehen oder nicht, erfahren Rettung, wenn sie sich Jesus zuwenden und seine Jünger werden. Die Trennung von Gott führt in die ewige Verdammnis. Aber der Glaube an Jesus Christus rettet für Zeit und Ewigkeit. Paulus schreibt, denn der Sünde Sold, also der Lohn der Sünde, ist der Tod. Die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Haben Sie dieses Geschenk schon erhalten? Haben Sie diese Gabe Gottes, ewiges Leben, schon erhalten? Wissen Sie, ob Sie ewiges Leben haben oder nicht? Sie können das wissen. Sie können wissen, ob Sie ein geretteter Mensch sind oder nicht. Und wenn Sie das nicht wissen, dann lädt Sie Jesus ein. Er möchte Ihnen diese Gabe, dieses Geschenk des ewigen Lebens machen. Er will sie einladen. Er will nicht, dass sie verloren gehen. Er möchte ihnen alles schenken, was sie brauchen, egal wer sie sind. Ob sie angesehen sind, sich vielleicht schämen und denken, ja, was denken die anderen, wenn ich auf einmal fromm werde und sage, jetzt habe ich ewiges Leben bekommen, ist ihr Problem, wenn sie so denken. Jesus würde es ihnen schenken, wenn sie zu ihm kommen. Gerne bin ich bereit, ihnen zu zeigen, wie sie diese Gabe des ewigen Lebens bekommen. Die braucht jeder Mensch. Jeder. Und da gibt es keinen Unterschied. Wenn wir Jesus nachfolgen, so sind wir in den Augen Gottes alle gleich. Wir gehören zu denen, die ewiges Leben bekommen haben und in seinem Reich auch Erben sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir als Menschen auf dieser Erde und in der Gemeinde gleichgeschaltet sind. Jeder ist und bleibt ein Original. Das ist vielleicht das, was uns oft Mühe macht miteinander, dass wir alles Originale sind. Aber jeder ist und bleibt ein Original mit seinen Gaben und Kräften, die ihm zur Verfügung stehen. Und von dieser Sichtweise geht Paulus aus, überhaupt die ganze Schrift. Er fordert nicht die auf, die in der Gemeinde sich weniger einbringen, sie sollen sich nun viel, viel mehr einbringen und die gleichen Verantwortungen übernehmen wie alle anderen. Sondern er bittet die Gemeinde, die anzuerkennen, die sich besonders stark um die Gemeinde mühen. Vermutlich will er sagen, seid euch ihrer Bedeutung für das Gemeindewohl bewusst, anerkennt solche Leute. Aber um welche Leute handelt es sich? 3 verschiedene Charakterisierungen macht Paulus, um die Verschiedenartigkeit aufzuzeigen. Zum einen, die sich unter euch mühen. Es sind solche, die sich in vielfältiger Weise um die Gemeinde kümmern. Paulus erinnert übrigens die Thessaloniker schon früher in seinem Brief an sein eigenes Mühen. Er schreibt, Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühen. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Das Maß ihrer Bemühungen und Verantwortung geht über das normale Maß eines Gemeindegliedes hinaus. Es sind die Geschwister, die viele kleine und große praktische Dienste tun, Krankenbesuche, Büchertisch, Krankenpflege, Reinigungsdienste, Buchführung und so weiter. Weiter spricht er von denen, die vorstehen, Geschwister, die, wie Paulus es ausdrückt, im Herrn vorstehen. Denn sie sind von Gott eingesetzt und ihm gegenüber verantwortlich. Wie Gott König und Herrscher in der Welt ein- und absetzt, so macht er das bestimmt auch in der Gemeinde. Paulus ist dieser Gedanke, dass Gott auch in der Gemeinde einsetzt und absetzt, ganz selbstverständlich. Zu den verantwortlichen Leitern in Ephesus sagt er, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Mit anderen Worten, in der euch Gott eingesetzt hat. Und schließlich die Leute, die die Gemeinde ermahnen, oder man könnte auch sagen, die sie zurechtrücken. Dieses Wort hier mit Ermahnen beschreibt die Einwirkung auf den Willen und das Gemüt des Menschen, der Versuch, einen Widerstand zu überwinden. Die kennen wir ja in uns, diese Widerstände. Der Sinn soll zurechtgerückt werden, Falsches richtiggestellt und die geistig-seelische Haltung gebessert werden. Damit ist vermutlich der Wächter- und Lehrdienst im weitesten Sinn angesprochen. Geschwister, die diesen Dienst tun, stehen unter einem strengen Urteil als die anderen. Wie Jakobus schreibt, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Hier werden die Gemeindeglieder beschrieben, die Aufgaben wahrnehmen, die das normale Maß der Mitarbeit in der Gemeinde übersteigt. Gemeindeglieder, die mehr Verantwortung tragen, die sich aber, und das wird oft zu wenig deutlich erkannt, auch vor Gott mehr zu verantworten haben. Diese Gläubigen sollen von den übrigen Gläubigen anerkannt werden. Die Gemeinde soll sich ihrer Bedeutung für das Gemeindewohl ganz bewusst sein. Nun kommen wir zu dieser liebenden Wertschätzung. Die Geschwister, die in den verschiedenen Bereichen der Gemeinde arbeiten, sollen sogar hoch geschätzt werden, sagt Paulus. Ich sage also nicht, das steht hier im griechischen Text. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, oder man könnte auch übersetzen, haltet sie hoch über alle Maßen in Liebe wegen ihres Werkes. Es handelt sich nicht um ein Hochhalten in Furcht und Zittern. Es geht nicht um eine Idolisierung dieser Geschwister. Man soll nicht erzittern, wenn sie erscheinen, denn lieben, in Liebe soll man sie hochhalten. Die Thessaloniker sollen die Geschwister hochhalten wegen ihres Werkes, wegen der Aufgabe, die sie wahrnehmen. Nicht, weil sie als Personen besonders ansehnlich und repräsentativ sind, sondern wegen ihres Werkes, wegen ihrer Arbeit, die sie für die Gemeinde und für das Reich Gottes tun. Es ist ganz natürlich, dass Geschwister, die arbeiten und Verantwortung tragen, besonders exponiert sind und somit auch angreifbar werden. Es gibt ja das Sprichwort, wo man hobelt, fliegen Späne. Es liegt in der Sache, wo Menschen Verantwortung tragen müssen, auch Entscheidungen gefällt werden, die in der Praxis oft schwieriger sind, als wenn man theoretisch aus Distanz entscheidet. Also, ich würde das jetzt so machen, ist immer noch ein Unterschied, als wenn die Entscheidung, die man trifft, Konsequenzen direkt jemanden trifft. Entscheidungen, die auch nicht von jedem verstanden werden. Gestern habe ich gerade einen Brief erhalten, also tatsächlich gestern, also am Samstag, von einem Missionar, der zurückkam, um in Deutschland die Leitung der Mission zu übernehmen. Und er schreibt mir eigentlich etwas ganz Interessantes, was ich denke, genau hier hinpasst. Wir haben uns wieder in Deutschland eingelebt, obwohl unser Herz immer noch in Tansania hängt. Was uns zu schaffen macht, ist die schwierige Situation unserer Mission. Er ist zurückgekommen, um die Missionsleitung von der Heimatmission aus die Verantwortung zu übernehmen. Was uns zu schaffen macht, ist die schwierige Situation unserer Mission. Es ist halt doch was anderes, ob man einfacher, in Anführungs- und Schlusszeichen, Missionar ist, oder ob man in der Verantwortung für sie steht. Wie oft hätten wir uns am liebsten wieder davon gemacht? Flucht ist aber kein Ausweg. Es ist ein wesentlicher Unterschied, wo man die Verantwortung trägt in Reich Gottes. Es kann schnell geschehen, wenn Dinge zurechtgerückt werden müssen, wenn Ermahnung geschieht, dass sofort Opposition entsteht. Paulus hat dies am eigenen Leib erfahren. Nicht umsonst schreibt er dem Timotheus in seinem Abschiedsbrief, in seinem letzten Vermächtnis, seinem Nachfolger: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der, das ist ganz interessant, Böses ertragen kann. Der Böses ertragen kann. Das schreibt er einem Knecht Gottes, der in der Gemeinde arbeitet, sagt er: Du musst dir bewusst sein, du wirst Böses ertragen müssen, es geht nicht anders. Paulus schreibt dies aus eigener, bitter, schmerzlicher Erfahrung. Wer das nachlesen will, wie schmerzlich Paulus in seinem Dienst gestanden hat, der muss nur die Korintherbriefe lesen, wie er da angegriffen wurde aus den eigenen Reihen. Es ist leider so, wenn Menschen zusammen sind, dann entstehen Spannungen. Und den Verantwortlichen einer Gemeinschaft wird besondere Aufmerksamkeit zukommen. Und oft geht es so, wie es Mose erfahren musste, als Miriam, seine Schwester, und Aaron, sein Bruder, sich an dem Einfluss ihres Bruders störten. Immerhin war er ja der Kleine, oder? Aaron war älter als Mose. Und dann sagen sie zueinander, Miriam und Aaron: Redet denn der Herr allein durch Mose? Antwort ist klar: Nein, das kann nicht sein. Redet er nicht auch durch uns? Natürlich redet er auch durch uns. Was meint denn dieser Mose? Und interessant ist die Beifügung bei diesem Vers: Und der Herr hörte es. Der hat das gehört. Er hat dann auch reagiert, die diese Geschichte kennen. Oft sind es ganz persönliche Beweggründe, die solche Überlegungen und Gedanken auslösen. Manchmal ist es schlichtweg Eifersucht, wie hier bei Miriam und Aaron. Angriffe, die uns treffen, auch wenn sie in einem frommen Gewand daherkommen, sind nicht immer aus geistlicher oder biblisch begründeter Herzensbewegung. Oft sind es ganz andere Gründe, die uns hintereinander bringen. Ganz wichtig ist die Aufforderung, die hier Paulus macht, nicht allein zur Wertschätzung, sondern zur liebenden Wertschätzung. Das ist eigentlich das Schlüsselwort. Die liebende Wertschätzung. Die Liebe ist hier ganz wichtig. Die Liebe sucht nicht die Fehler beim Nächsten. Liebe ist im positiven Sinn tolerant. Liebe versucht zuerst zu verstehen und nicht gleich zu behaupten. Die Liebe ist langmütig und sie ist freundlich. Die Liebe eifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig. Sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie trägt das Böse nicht nach. Die Liebe freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Sie freut sich nicht, wenn einer fällt, sondern wenn einer aufsteht. Leider bestimmt uns als Christen nicht immer diese Liebe. Schnell fühlen wir uns übergangen und haben Angst, den Einfluss zu verlieren. Man verhält sich wie ein Zuschauer, der aus Distanz beobachtet und immer weiß, wie und was richtig wäre. Ich habe einen Kollegen gehabt in meinem Studium, der ist in der Gemeinde immer zuhinterst gesessen. Und er hat sich immer lustig gemacht über das, was hier vorne geht. Er hat gemeckert hin und her. Aber der ist nie nach vorne gekommen. Und wenn, hat einen hochroten Kopf bekommen. Ich sage dann noch, was für ein Phänomen sich da abspielt. Ich möchte nämlich hier auf einen Punkt aufmerksam machen, denn ich meine, folgende Verhaltensweisen beobachtet zu haben. Vielleicht helfen sie dem einen oder anderen zur persönlichen Korrektur und Heiligung, damit wir in Liebe miteinander verkehren können. Das eine ist, was ich beobachte und schon oft beobachtet habe, wo ich selber Schwierigkeiten habe, vermute und suche ich beim anderen dieselben Schwierigkeiten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der andere damit kein Problem haben kann, wenn ich eines damit habe. Ich möchte es mal an einem Plattenbeispiel deutlich machen. Wenn ich Probleme habe mit meiner Nase, wenn ich finde, meine Nase ist etwas krumm, dann laufe ich in der Welt herum und was betrachte ich? Die Nasen der anderen. Und an jeder krummen Nase freue ich mich, weil ich sage, der hat auch eine krumme Nase. Dann ist meine doch nicht so schlimm. Ich bin fixiert auf mein Problem. Und dann denke ich, wenn ich ein Problem habe mit meiner krummen Nase, dann muss der andere auch eins haben. Und wenn die andere Nase noch schlimmer ist, dann muss er ein Riesenproblem haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dem das vielleicht völlig egal ist. Dass der vielleicht noch gar nicht sich mit seiner Nase beschäftigt hat. Und so geht es auch oft, wenn ich Probleme habe, wenn ich misstrauisch bin, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der andere nicht misstrauisch ist. Wenn der mich anguckt, dann denke ich, der ist mir misstrauisch. Dabei ist es mein Problem. Wenn das Problem mein Problem Neid ist, dann habe ich immer den Eindruck, dass alle Menschen auf mich neidisch sind. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Mensch nicht neidisch sein kann. So reagieren wir oft. Und dann wissen wir immer, was die anderen Leute denken. Wir wissen immer, welche Probleme sie haben. Dabei ist es unser Problem, das wir auf andere projizieren. Es gibt Menschen, die neidlos sind. Es gibt Menschen, die nicht misstrauisch sind. Und wenn ich misstrauisch bin, heißt das noch lange nicht, dass der mir misstraut ist. Komme ich nochmal aus meinem Kollegen zurück, der immer so gelacht hat und wenn er vorne stand, einen roten Kopf gehabt hat. Wisst ihr, warum der nie so richtig nach vorne kommen wollte? Weil er wusste, wenn die anderen Leute so umgehen mit dem, der hier vorne steht, wie ich, dann machen die sich ja extrem lustig über mich. Wenn die so denken und reden über die, die da vorne stehen, wie ich das tue, und dann stehe ich da vorne, was werden die alles über mich sagen? Diese Blamage will ich mir gar nicht über mich ergehen lassen. Also, dann halte ich mich zurück. Den hat man also kaum nach vorne gebracht. Ich sage jetzt, der hat sich sicher geändert, jetzt ist er mittlerweile auch Pastor geworden. Jetzt muss er auch vorne stehen. Aber das ist eine ganz interessante Verhaltensweise. Dass wir von uns ausgehen und wo wir Probleme haben, meinen wir, die anderen haben sie auch. Und dann sage ich, ich weiß genau, der ist neidisch auf mich. Warum weiß ich das so genau? Ich weiß genau, der ist ehrgeizig. Warum weiß ich das so genau? Weil ich ehrgeizig bin. Und ich mir nicht vorstellen kann, dass ein anderer gar nicht ehrgeizig ist. Der hat vielleicht sein Problem an einem anderen Ort. Oder wenn ich mit dem Fernseher nicht umgehen kann, wenn ich den Abstellknopf nicht finde, heißt das noch lange nicht, dass ein anderer es nicht schafft, nur die Nachrichten zu gucken, zum Beispiel. Oder nur wertvolle Sendungen, die es auch gibt. Wenn ich mit etwas nicht umgehen kann, heißt das nicht gleichzeitig, der andere kann es auch nicht. Aber so denken wir. So wird die Welt einfach für mich. Und so bin ich immer, weiß ich immer, was läuft um mich. Aber da müssen wir uns selber den Spiegel vorhalten. Noch eine zweite Beobachtung. Was ich mit Worten sehr stark überbetone, das sind oft Dinge, die ich mir selber einrede. Also wenn ich sehr stark überbetone, man kann mir alles sagen, sagt mir einfach alles, was ihr wollt. Die härteste Kritik, ich bin froh, wenn ihr sie mir sagt. Und dann sagt man mal so eine feine Kritik und dann merkt man, da klappt ein Mensch völlig zusammen. Dabei habe ich gedacht, ich darf ihm jetzt alles sagen. Auf einmal merke ich, der kann das gar nicht so verkraften.
Oder so wie wir das, wie ich das auch erlebte an einer Schule, da hat man immer von der Familie gesprochen. An einer Bibelschule. Immer die Bibelschulfamilie. Öffentlich. In der Schule. Aber wir haben uns gar nicht als Familie gefühlt. Da sind ganz andere Sachen gelaufen. Aber man hat immer von der Familie gesprochen. Man hat so viel von der Familie gesprochen, dass man sich gar nicht mehr wagen durfte, zu sagen, wir sind vielleicht gar nicht so eine gute Familie, wie wir denken. Am Schluss hat man das so viel gesagt, dass man selber glaubt. Ich kann mir selber einreden von einem Bild, was ich sein möchte, dass ich das bin, dass ich so lange davon erzähle, dass ich selber glaube, dass ich so bin. Zum Beispiel, dass ich selber glaube, dass ich kritikfähig bin. Ich sage das immer und rede mir das so ein. Und dann möge Gott die Gnade schenken, dass ich dann mal merke, wenn der Kritik kommt, dass ich sie dann nicht so leicht verkrafte und vielleicht nicht so stark davon sprechen müsste, wie sehnsüchtig ich darauf warte, dass man mich kritisiert. Wenn wir mit anderen Geschwistern Schwierigkeiten haben, und darum geht es mir jetzt eigentlich, dann tut es gut, wenn wir uns selber den Spiegel vorhalten. Und erst einmal fragen, ob es wirklich vielleicht doch nicht mein eigenes Problem sein könnte. Ob nicht wirklich ich vielleicht das Problem bin. Ob ich nicht wirklich zuerst mal an meinem Neid, an meiner Eifersucht, an meiner Ehrsucht, an meinem Machtstreben arbeiten müsste, als es dem anderen vorzuhalten. Es ist gut, wenn wir dann zuerst an uns arbeiten und mit uns ins Klare kommen. Und dann vorsichtig sind, wenn ich weiß, dass Neid mein Problem ist. Das kann sein. Dass Neid mein Problem ist. Dann muss ich wissen, dann muss ich vorsichtig sein in der Beurteilung von anderen Geschwistern. Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schnell ihnen Neid unterschiebe. Weil es mein Problem ist. Und es kann sein, dass es ihr Problem nicht ist. Also wir sollen die Geschwister, die sich besonders um die Gemeinde mühen, hochhalten und nicht unnötig mit Dingen belasten, die nüchtern betrachtet eigentlich nicht einmal der Rede wert sind oder die mein eigenes Problem sind. Und ich mein eigenes Problem zuerst einmal behandeln sollte und klären. In liebender Wertschätzung soll man sie halten. Nicht einfach im Umgang diesen Eindruck vermitteln, dass man sie liebend wertschätzt. Das kann man ja auch. Sondern im Herzen soll es so sein. Unsere Herzen sollen diese liebende Wertschätzung haben. Und liebende Wertschätzung heißt auch nicht immer, dass ich diese Leute anlache und ihnen immer nur fröhlich begegne. Liebende Wertschätzung heißt auch, dass ich diese ernst nehme und dass ich ruhig auch etwas, was mich beschäftigt, sagen kann. Dass man sich unterhält. Dass man Sachen klärt miteinander. Man muss nicht immer, liebende Wertschätzung heißt nicht immer nur, sich anlachen und möglichst unbetastet lassen. Paulus war es wichtig, die Christen in Thessalonik darauf hinzuweisen, dass sie diese Geschwister wertschätzen sollen und sie darum zu bitten, dies zu tun. Bitte tu das, sagt Paulus. Offensichtlich hängt es damit zusammen, ob in einer Gemeinde wirklich Friede herrscht. Denn das war sein Anliegen. Und nicht ohne Grund führt er die Aufforderung an, haltet Frieden untereinander. Und das befiehlt er ihnen jetzt. Haltet Frieden untereinander. Friede untereinander in der Gemeinde hängt wesentlich davon ab, dass die Gemeindeglieder, die sich verantwortlich in der Gemeinde einsetzen, in liebender Wertschätzung gehalten werden. Auch dann, wenn sie einmal einen Fehler machen. Wo diese Liebe nicht funktioniert, bricht das Chaos aus. Paulus schreibt den Galaten diesbezüglich ein eindrückliches Wort. Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem... Das ist interessant, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem Wort
liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Das passiert, wenn die Liebe weggezogen wird. Wie viele sind in unseren Reihen gebissen und gefressen? Wie viel ist hier geschehen? Ich möchte euch ans Herz legen, diese Bisse und dieses Fressen einzustellen, wenn es noch vorhanden ist. Diese Wunden, die noch offen sind, zu verheilen, indem man aufeinander zugeht und die Verhältnisse klärt und bereinigt. Nicht, dass wir einander auffressen und eine Schande sind für das Reich Gottes. Ich fasse zusammen. Liebende Anerkennung fördert Frieden in der Gemeinde. Nicht alle sind gleich, davon geht Paulus aus. Auch in der Gemeinde müssen nicht alle gleich sein. Es ist nicht richtig, wenn man die Leute, die viel leisten, mit denen Druck macht, auf solche, die weniger leisten können. Es gibt verschiedene Kräfte. Die einen, die brauchen 6 Stunden Schlaf, andere brauchen 8 Stunden. Einer, der 6 Stunden Schlaf braucht, ist leistungsfähiger als einer, der 8 braucht. Es sind nicht die gleichen Gaben vorhanden. Es sind auch die Kräfte, die psychischen Kräfte sind verschieden. Das darf alles sein. Das Wort Gottes macht nie Druck und will alle gleichschalten. Aber, was Paulus deutlich machen will, die, die in der Gemeinde mehr Verantwortung tragen, mehr Arbeit leisten, die soll man in liebender Wertschätzung halten. Denen gegenüber soll man in liebender Wertschätzung begegnen und sich dessen bewusst sein, ihrer Bedeutung für das Gemeindewohl. Und das führt dazu, oder ist ein Teil davon, dass Friede in einer Gemeinde, der Friede untereinander, greifbar wird, Realität wird, sichtbar wird. Mein Wunsch ist, dass wir in unserer Gemeinde so miteinander umgehen. Nicht Neid, Angst, Profilierungssucht, Machtstreben und so weiter unsere Herzen regiert. Es würde mich freuen, wenn jeder von uns die Bitte des Paulus ernst nimmt und über seine Gesinnung Buße tut, dann, wenn es nötig ist. Ich sage nicht, alle haben es nötig, aber ich denke, einige von uns haben es nötig, darüber Buße zu tun. Wenn das geschieht, dann leben wir das, was Jesus uns vorgelebt hat. Er, der nicht das Seine suchte, sondern sich selbst für uns geopfert hat. Und mit einem Wort aus dem Philipperbrief möchte ich schließen. Ein Wort, das genau im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu steht. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich wiederhole es nochmals. Da steht in Philipper 2, Vers 3, wo nachher genau der Kreuzesweg Jesu aufgezeichnet wird, das Beispiel dafür, was es heißt, ohne Eigennutz zu handeln. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Amen. Ich bete miteinander, mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, für das, was du Paulus der Gemeinde in Thessalonik schreiben ließest. Er hat das geschrieben aus eigener Erfahrung, aus Erkenntnis und unter Leitung deines Heiligen Geistes. Ich möchte dich bitten, dass es uns auch gelingt, diese Bitte, die Paulus an die Gemeinde in Thessalonik richtet, auch selber ihr nachzukommen. Dass wir immer mehr lernen, in Liebe uns wertzuschätzen. Dass wir so eine Gemeinde sind, in der Friede greifbar ist, sichtbar wird. Ich danke dir. Wir brauchen deine Hilfe, dein Erbarmen über uns. Herr, beleuchte du uns, lass du uns selbst erkennen, da wo wir vielleicht unsere eigenen Probleme auf die anderen projizierten, dass du das Licht auf uns selber wirfst, wenn es so ist, und dass wir an unserem Problem mal zuerst arbeiten können und das in Ordnung bringen. Ich danke dir, Herr. Amen.